Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie bewege ich mich sicher im Netz? Was bedeutet das? Wie mache ich meine Webseite zum Beispiel abmahnsicher? Genau, erstmal kurz was zu mir. Ich bin eigentlich aus der Softwareentwicklung, habe mit der Literaturbranche eigentlich nur hobbymäßig was zu tun, betreibe seit Januar 2000 die Literaturplattform Literaturschock, mache seit 2016 hauptverantwortlich das Literaturcamp in Heidelberg und ja, ich liebe es, Menschen zu vernetzen und auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, und ich finde es sehr, sehr tragisch, wie wenig die Literaturbranche Wert auf Sicherheit im Netz legt. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Fragen auch gerne beantworten. Ich habe leider nur eine halbe Stunde für ein sehr komplexes Thema. Ich würde deshalb relativ schnell durchgehen, stehe aber anschließend dann auch gerne für Fragen zur Verfügung. So, das sind so die Themen, die ich heute gerne ansprechen möchte. Was ist ein sicheres Passwort? Wie kann ich mir Passwörter merken? Was ist ein Backup? Wie muss ich meine Webseite betreiben mit Erweiterungen, Updates? Was habe ich dazu beachten? Was ist eine SSL-Verschlüsselung? Dann, wie bewege ich mich sicher in Social-Media-Kanälen? Und jetzt ganz heißes Eisen, die DSGVO. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt seit 2016 schon gilt, aber jetzt ab Mai 2018 auch wirklich verfolgt wird und die unter Umständen auch teuer werden kann, wenn man da einige Dinge nicht beachtet. So, was ist denn nun ein sicheres Passwort? Die Top 10 der am häufigsten verwendeten Passwörter, also tatsächlich auf Platz 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo Admin, Passwort und Hallo 1, 2, 3 sind direkt danach laut einer Erhebung des Hasso-Plattner-Instituts. Alle, die jetzt sich hier wiedererkennen, sollten unbedingt hierbleiben. Ich gebe dann auch gerne Tipps, wie man ordentliches Passwort sich auch merken kann, wie man das generiert. Oft wird ja empfohlen, irgendwelche kryptischen Zahlen, Buchstaben gemischen mit 12.000 Sonderzeichen und schlag mich tot. Braucht's alles nicht, kann man sich eh nicht merken. Ich zum Beispiel schaue einfach in mein Bücherregal, nehme da einen Buchtitel, streiche die Leerzeichen raus und hänge am Schluss noch ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen dran, eine Zahl, und dann habe ich ein einigermaßen merkbares Passwort, was auch ganz schlecht zu knacken ist. Empfehlung ist natürlich, für jede Plattform nicht immer dasselbe Passwort zu verwenden, sondern immer ein anderes Passwort sich zu überlegen. Ist natürlich, ich gebe es zu, schwierig, wenn man dann auf 5000 verschiedenen Plattformen angemeldet ist. Da sollte man vielleicht dann einen Passwortmanager benutzen, nicht jetzt unbedingt das Passwort an Bildschirm kleben oder sich sonst irgendwo in Klartext abspeichern, sondern wirklich so einen Passwortmanager nutzen. Ich zum Beispiel nutze KeePass, der lässt sich auch über die App mit dem Smartphone synchronisieren. Dann habe ich meine Passwörter immer mit dabei und trotzdem kann ein Hacker da nicht unbedingt jetzt so schnell dran kommen und meine Plattformen irgendwie sich da austoben. Das ist wichtig, weil, also es ist nicht selten, dass große Plattformen auch gehackt werden. 2016 gab es eine sehr große Liste von gehackten Plattformen, die ins Netz gestellt wurden. Da waren sehr viele Menschen betroffen. Und wenn natürlich so ein Hacker einmal ein Passwort rausgefunden hat in Kombination mit der E-Mail-Adresse, dann probiert er das auf anderen Plattformen ebenfalls aus. Und wenn dann natürlich das immer das gleiche Passwort ist, dann kann der alles Mögliche treiben. Dann Thema Webseiten. Ist auch wahrscheinlich für die Autoren und Autorinnen interessant. Das Thema Backups. Warum macht man Backup? Natürlich, wenn es irgendwie ein Festplattencrash oder sonst irgendwas gibt, das ist ja jetzt leider nicht so selten, dann kann man es jederzeit wiederherstellen. Das ist im Endeffekt auch das Gleiche bei Webseiten. Wenn eine Webseite gehackt wurde, dann kann man die auch sehr schnell wiederherstellen, wenn man ein ordentliches Backup hat. Man sollte ein paar Dinge bei Backups beachten. Zum Beispiel, dass man kann verschiedene Plugins benutzen, je nachdem, was für eine Software man betreibt. Bei WordPress, das ist das gängigste Content-Management-System, um eine Webseite zu verwalten. Da gibt es zum Beispiel BackWP, Updraft und Akiba. Die kann man nutzen, aber womit man dann am besten klarkommt, da gibt es jetzt keine so großen qualitativen Unterschiede. Man sollte auch immer die Datenbank und sowohl die Datenbank als auch das Filesystem speichern. Das sind zwei getrennte Geschichten. Es bringt nichts, wenn ich nur das Filesystem speichere, weil die meisten Daten sowieso in der Datenbank gespeichert sind. So. Über Cronjobs, sogenannte Cronjobs, kann man das ganze Ding automatisieren. Da ist ein bisschen technisches Wissen auch nötig. Kann man aber auch sich ergoogeln oder erfragen. Und wenn man den Cronjob, den kann man zeitlich steuern, dann macht der regelmäßig ein Backup. Ich empfehle allerdings immer auch, wenn man eine Änderung macht, eine größere Änderung, vor allem an der Webseite, sollte man die Webseite nochmal zusätzlich vorher einfach sichern. Weil man kann dann doch häufig mal was verschlimmbessern. Ich habe neulich zum Beispiel durch einen falschen Klick meine komplette Webseite gelöscht. Einfach so, also mir passiert das auch. Ich hatte dann zum Glück ein Backup und konnte die auch relativ schnell wiederherstellen. Das passiert einfach. Genau. Wichtig ist, dass man das Backup nicht im Verzeichnis der Webseite selber speichert. Also ich habe ja einen Webhoster, in dem die Webseite gespeichert ist. Wenn ich meine Backups in dem gleichen Verzeichnis, wo auch die Webseite selber liegt, speichere und die würde gehackt werden, dann hat dieser Hacker auch Zugriff auf dieses Backup und das ist dann natürlich genauso kompromittiert, dann kann man das nicht mehr verwenden und hat dann im schlimmsten Fall eben kein Backup. Das ist jetzt auch ein bisschen technischer. Via SFTP verschlüsselt ist das. Dieses S steht für diese sichere Übertragung, verschlüsselte Übertragung. Man kann es auch in der Cloud speichern. Die Cloud hat einen schlechteren Ruf, als ihr eigentlich gerecht wird. Ich bin ein absoluter Cloud-Fan. Man muss es nur richtig machen. Am besten mit verschiedenen Passwörtern schützen und verschlüsselt speichern. Dann kann da eigentlich nichts passieren. Wichtig auch für Webseiten sind die aktuelle Software. Ist immer sehr wichtig, gerade wenn man WordPress hat. WordPress ist eines der meistgenutzten Content-Management-Systeme beziehungsweise Blog-Systeme für eine Webseite. Und je bekannter und häufiger eine Software genutzt wird, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder später mal gehackt wird. Also das ist einfach so, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Man kann aber viele Dinge tun, um das Risiko zu minimieren und Schwachstellen auszumerzen. Und man muss immer auch bedenken, bei einem Hackangriff, wenn meine Seite gehackt wird und es entstehen dabei unter Umständen auch Schäden bei den Besucherinnen und Besuchern meiner Webseite, dann hafte ich für diese Schäden und das kann unter Umständen auch teuer werden. Ich hafte dann, wenn ich nicht mein Möglichstes dafür getan habe, um diese Schäden, um diese Risiken zu minimieren. Und das mache ich eben nicht, indem ich sage, ach naja, ein Update, das ist never change running system, da mache ich das bestimmt irgendwie kaputt oder so, also keine Angst vor Updates. Das ist wirklich eine wichtige Sache, weil durch Updates auch Sicherheitslücken immer wieder geschlossen werden. das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Softwareentwickler, die diese Content-Management-Systeme entwickeln, Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Hackern, die dann die Schwachstellen finden, und der Schnellere gewinnt dann eben. Ne? Es gibt auch, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da irgendwelche Hacker sich da überlegen, welche Webseite könnte ich denn jetzt da mir aussuchen und hacken. Ach, das ist eine ganz große Seite, die könnte ich jetzt mal abschießen und gucken, was da geht. Es gibt Hackbots, denen ist das völlig egal, ob das eine große Seite ist oder eine kleine Seite. Die schauen einfach auf der technischen Ebene, welches Content-Management-System wird genutzt, welche Schwachstelle hat dieses Content-Management-System, und dann wird das angegriffen, völlig automatisiert. Da kann jeder das Ziel werden. Deswegen immer darauf achten, dass ordentliche Backups vorhanden sind und die Software aktuell ist. Wenn man verschiedene Systeme nutzt, entweder Joomla als Content-Management-System oder eben WordPress, und diese Software mit Erweiterungen versieht, dann sollte man nach dem Motto vorgehen, weniger ist mehr. Jede Erweiterung ist eine potenzielle Schwachstelle, weil sie eben unter Umständen die Kernsoftware ja ergänzt, aber eben durch Fremdentwickler. Und das ist immer eine potenzielle Schwachstelle. Deshalb sollte man auf jeden Fall nur aus sicheren Quellen die Software installieren. Es gibt Originalquellen, die dann meistens über die Standardsoftware auch zu finden sind. Was auch ein weiterer Punkt ist, weshalb man weniger Erweiterungen installieren sollte und sich wirklich bei jedem genau überlegen sollte, brauche ich das überhaupt oder ist das wirklich nur bunter Klicki-Bunti-Schnickschnack? Es bedeutet auch unter Umständen höhere Ladezeiten, weil diese Erweiterung auch zusätzlich geladen werden muss, und höhere Ladezeiten bedeuten für Google im Endeffekt auch ein niedrigeres Ranking. Ja, also je schneller eine Webseite, umso höher auch in den Suchmaschinenergebnissen. Das hängt alles zusammen. Genau. Es gibt verschiedene Sicherheits-Plugins. Da gibt zum Beispiel für WordPress gibt es WordFence. Da kann man aber weitgehend drauf verzichten. Das braucht man nicht unbedingt. Wenn man die paar Punkte beachtet, die ich jetzt hier mit auf den Weg gebe, dann braucht man diese Sicherheits-Plugins nicht, weil im Endeffekt sind das auch nur Erweiterungen, zusätzliche Schwachstellen, die kaum Mehrwert bieten. So, jetzt, was ist die SSL-Verschlüsselung? SSL-Zertifikate gibt es mittlerweile mehr oder weniger kostenlos, zum Beispiel von Let's Encrypt. Gute Webhoster bieten das kostenlos an. Mit ein, zwei Klicks sind die installiert. Man muss dann noch ein bisschen was dafür konfigurieren. Im Endeffekt bedeutet diese SSL-Zertifizierung, diese Verschlüsselung der Webseite, dass keine Passwörter und Formulardaten unverschlüsselt verschickt werden. Sobald ich ein Passwort auf einer nicht SSL-zertifizierten Seite eingebe und weiterschicke über ein Formular, dann wird diese tatsächlich lesbar, fürs menschliche Auge lesbar, ohne Sternchen verschickt. Erkennbar sind diese SSL-Zertifikate, diese gesicherten Webseiten, an diesem kleinen grünen Schlösschen an links von der Adresszeile. Und auch diese sind inzwischen suchmaschinenrelevant. Google gefällt das, wenn eine Webseite HTTPS aufrufbar ist, und rankt das entsprechend auch weiter oben. Genau, wichtig auch für die später kommt noch die DSGVO. Formulare mit personenbezogenen Daten, die auf der Webseite ausgefüllt werden, müssen zwingend verschlüsselt werden. Es ist nicht erforderlich, dass man dafür ein SSL-Zertifikat benutzt. Es ist aber wahrscheinlich kaum eine andere Möglichkeit vorhanden, wenn man jetzt mit wenig technischem Verständnis daran gehen möchte. Deswegen aufpassen, zweifache Falle, die Verschlüsselung ist zwingend vorgeschrieben, wenn man Formulare auf der Webseite nutzt. Auch ein einfaches Kontaktformular, sobald da personenbezogene Daten verschickt werden. Zu personenbezogenen Daten gehören E-Mail-Adresse, Name, Vorname, Nachname, Newsletter-Anmeldung, wo nur eine E-Mail-Adresse eingesammelt wird. Das muss alles über dieses SSL-Zertifikat abgesichert sein. Zu Social Media habe ich auch ein paar Tipps, wie man sich da sicher bewegen kann. Zum einen ganz, ganz wichtig, das gilt jetzt auch für die Webseite, da kann man das auch machen, aber bei Social Media finde ich es noch mal sehr viel wichtiger, die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich zum Beispiel über Facebook in meinen Kontoeinstellungen angeben kann, ich möchte diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann erhalte ich bei jedem Login-Versuch von fremden Maschinen eine SMS auf meine angegebene Handynummer mit einem Zahlencode, den ich dann in den Browser zur Bestätigung eingeben kann. Und erst dann kann ich mich in meinen Account einloggen. Ich kann anschließend dem Browser sagen, okay, diesen Browser auf diesem Gerät bitte als sicher einschätzen, dann muss ich das nur einmal machen. Ich kann aber auch sagen, jedes Mal bitte mir eine SMS schicken. Dann, ich mache das nicht. Ich mache das immer nur einmal, sonst ist es wirklich nervig. Aber man sollte es auf jeden Fall aktivieren. Das funktioniert normalerweise auch in jedem Social Media, egal ob Facebook, Twitter, Instagram, die haben das alle. Und immer wieder bedenken, sichere Passwörter wählen, dann kann so ein Social Media Account auch weniger gehackt werden. Und auch diese Hackangriffe von Social Media Accounts sind auch nicht sehr selten. Ne? Bei Facebook gibt es auch immer wieder diese Videos, die rumgeschickt werden als Privatnachricht. Da bekommt man dann irgendwie eine Markierung, schau mal, bist du das auf dem Video? Und wenn man das dann anklickt, dann hat man sich direkt ein Virus eingefangen. Das kann man verhindern, indem man Facebook vorgibt, dass man nur entweder nur von Freunden lesbar ist, bestimmte private Dinge muss man auch nicht öffentlich irgendwie bekannt geben. Wichtig ist auch, dass man selbst nur in seiner eigenen Chronik Beiträge neu erstellen kann, also nicht, dass nicht jeder irgendwelche Beiträge auf die eigene Pinnwand klatscht, das muss nicht sein. Antworten ist natürlich immer möglich, ganz klar. Kann man aber auch einstellen, dass man sagt, okay, ich möchte aber nur, dass meine Kontakte antworten können und nicht irgendwelche Freunde von Freunden, die ich gar nicht kenne. Wichtig ist auch auf Facebook, dass man sich nicht in Fotos einfach so markieren lässt, sondern dass man da sagt, okay, ich möchte da bitte erst das Abnicken, erst überprüfen. Es gibt in den Sicherheitseinstellungen sehr umfangreiche Möglichkeiten, das zu tun bei Facebook. Da ebenso wie die Facebook-Werbeanzeigen kann man auch alles deaktivieren, was man nicht da unbedingt braucht. Bei Twitter ähnlich. Tweets kann man schützen. Man muss nicht unbedingt immer mit Standort twittern, wenn das die Leute nicht interessiert. Man kann ebenfalls wie auf Facebook auch die Fotomarkierungen einschränken und damit auch die Auffindbarkeit einschränken. Bei Instagram kann man ebenfalls wie auf Twitter auch das Konto privat machen. Dann können halt nur die eigenen Kontakte die Bilder sehen. Es kommt jetzt darauf an, ob man es jetzt zu Marketingzwecken nutzt, dann wäre das natürlich Quatsch. Man kann auf Instagram inzwischen auch unangemessene Inhalte melden. Ansonsten ist es bei Instagram leider relativ spärlich, da irgendwie die Privatsphäre einzustellen. Aber das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach sowieso die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Damit hat man schon einen sehr großen Schutz. Und bei Facebook eben, dass nicht jeder irgendwie mich in Beiträgen markieren kann. So, die DSGV. Die Datenschutzgrundverordnung, die bringt gerade sehr viele in Wallung. Ich kann hier keine Rechtsberatung machen. Ich bin keine Juristin, ich bin Softwareentwicklung. Aus der Softwareentwicklung komme ich. Ich beschäftige mich freiberuflich natürlich damit für meine Kunden. Aber wenn es hundertprozentig sein muss, dann muss es natürlich wirklich auch vom Rechtsanwalt geprüft werden. Am besten von einem Rechtsanwalt, der sich auch mit dem Thema auskennt. Das ist ein sehr komplexes Thema, das wirklich jeden betrifft. Es betrifft wirklich alle unter uns, die wir eine Webseite haben und uns im Internet bewegen. Einerseits als Menschen, die auch ja diesen Schutz genießen. Ich möchte auch, dass meine Daten geschützt werden. Andererseits möchte ich auch selbst möglichst umfangreichen Datenschutz bieten für meine Kunden und Kundinnen. Und diese Datenschutzgrundverordnung, die wird immer so ein bisschen verteufelt. Sie ist sehr komplex, ich gebe es zu. Es steht sicherlich auch ein bisschen Quatsch drin. Aber grundsätzlich ist sie nicht so schlimm, dass man sie so verteufeln muss. Wer Datenschutz bisher wichtig genommen hat, für den wird sich auch nicht so wahnsinnig viel ändern. Ein paar Sachen sind sicherlich auch komplizierter jetzt. Wichtig ist, dass der Datenschutzhinweis, die Datenschutzerklärung auf der Webseite sehr sichtbar sein muss. Er darf nicht zum Beispiel im Impressum versteckt sein. Es muss ein eigener Punkt, eine eigene Seite sein, in der die Datenschutzerklärung dann auch steht und aufrufbar ist und nach Möglichkeit nach einem Klick und nicht irgendwo im Untermenü versteckt. Ebenso übrigens auch das Impressum, das muss sehr sichtbar sein. Es darf maximal mit 2 Klicks entfernt aufrufbar sein. Das heißt, wenn man eine Facebook-Seite hat, auch Facebook-Seiten oder generell Social-Media-Accounts, dann muss das Impressum aufstehen. Auch da, wenn man einen Klick macht, dann muss man beim zweiten direkt auf dem Impressum landen. Ansonsten kann das teuer werden. So. Auch hier SSL-Verschlüsselung für die sichere Datenübertragung, das hatte ich schon erwähnt. Den Cookie-Hinweis, da gibt es eine kleine Änderung bzw. Anpassung. Es reicht nicht nur diesen Cookie-Hinweis, dass man da Leute dann auf OK klicken lässt. Es muss möglich sein, diesen Cookie-Hinweis auch entsprechend abzulehnen. Also es muss für mich als Besucherin möglich sein, ich möchte nicht, dass Cookies von dieser Webseite gesetzt werden und dann ist das auch tatsächlich zu unterlassen. Ne? Nicht nur eben diesen Hinweis, ja, ich habe verstanden, dass diese Webseite Cookies setzt, das ist nicht in Ordnung mehr. Dann natürlich das Recht auf Löschung. Jeder hat das Recht auf Löschung der eigenen Daten und ja, kann darauf auch bestehen. Die Daten müssen auch dann tatsächlich alle Daten, die man irgendwie von Menschen gespeichert hat, die auf der Webseite waren, müssen dann tatsächlich komplett gelöscht oder anonymisiert werden. Genau, also bei Formularen ist ganz klar, wenn Formulare ausgefüllt werden und die Daten dann irgendwo gespeichert werden, muss darauf ein Hinweis erfolgen. Das heißt, die Leute, die irgendwelche Formulare ausfüllen, die müssen also wirklich auch einverstanden damit sein, dass die Daten entsprechend weiterverwendet werden. Bei Newslettern ist es auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Mailchimp verwendet. Mailchimp ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Da muss man einen sogenannten Datenverarbeitungsvertrag unterschreiben. Den muss man ausdrucken, den muss man dann verschicken und dann müssen die den unterschreiben. Und erst dann darf man Mailchimp eigentlich wirklich nach der deutschen Datenschutzgrundverordnung auch rechtlich gesehen nutzen. Wichtig ist bei Newslettern. Mailchimp ist ein Newsletter-Anbieter. Über den kann man Newsletter verteilen. Das ist recht entspannt. Kann man kostenlos nutzen. Es gibt auch deutsche Newsletter-Anbieter. Zum Beispiel Cleverreach gibt es da. Und ein französischer Anbieter ist Sendinblue. Da hat man nicht ganz den Komfort. Das meistgenutzte ist eben Mailchimp. Deswegen habe ich es hier auch angeführt. weil es da die Sonderlocke gibt. Unternehmen, die in Europa ansässig sind, da muss man so einen Datenverarbeitungsvertrag nicht unterzeichnen und umständlich versenden lassen, weil das sowieso schon Voraussetzung ist. Wichtig bei Newsletter ist auch das Double-Opt-In-Verfahren. Es darf also nicht sein, dass es heutzutage noch Webseiten gibt, schon lange übrigens, wo man einfach nur E-Mail-Adresse abgreift und den Leuten dann eine E-Mail schickt oder Newsletter oder sonst irgendwas. Es muss immer, wenn die ein Newsletter bestellen, dann müssen die eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, wo sie dann selber ihre E-Mail-Adresse nochmal bestätigen und erst dann darf ich diesen Menschen eine E-Mail schicken. Das ist also wirklich auch ohne Ausnahme. Wichtig auch bei den Share-Buttons ist, wenn man so ein Facebook-Widget auf der Webseite einbaut, dann darf das sich nicht irgendwie nach Facebook verbinden und sagen, so und so viel Freunden von dir gefällt meine Seite. Das ist nicht in Ordnung, weil auf Facebook ist ein US-amerikanisches Unternehmen, was diese Daten nicht einfach verwenden darf von meinen Webseitenbesuchern. Da gibt's aber auch Möglichkeiten. So, dann hier nochmal schnell Google Analytics. Auch hier muss man so einen Vertrag unterschreiben lassen. Da gibt's auch so ein paar spezielle Geschichten mit den Google-Schriftarten. Die Google-Schriftarten werden auch über Richtung Amerika gespeichert und da werden IP-Adressen hin und her verschickt. Auch das kann man nicht mehr so ohne weiteres nutzen. Kommentarfunktion ist ein Formular. Auch hier Hinweis zur Datenspeicherung. Bei Spam-Erweiterungen muss man auch aufpassen. Zum Beispiel Chatpack und Aximate, die für WordPress-Erweiterungen sind, auch US-amerikanische Unternehmen, für die dann entsprechend auch Sonderregelungen gelten, beziehungsweise die dann eben diese europäische Gesetzgebung nicht interessiert. Und das Facebook-Pixel, was keine Daten anonymisiert erhebt, ist nur noch mit einer Opt-out-Option möglich. Das heißt, die Leute müssen direkt, wenn sie auf die Seite kommen, ihre Einverständniserklärung abgeben, dass dieses Facebook-Pixel Daten von ihnen erhebt. Ansonsten kann man sich hier auch in der rechtlichen, das ist schon nicht mehr Grauzone. Ja, genau. Ich bin jetzt auch fertig. Wunderbar. Gibt es denn noch Fragen? Ansonsten würde ich mich hier vielleicht an die Seite stellen. Ich würde mich hier hinstellen und beantworte gerne alle Fragen und mache Platz für meinen Nachfolger. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.